Energy Sachsen Music Lounge.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge unserer Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit Singer-Songwriterin Paula Carolina. Hi!
Hallo!
Erstmal lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide quatschen heute über dich, deine Musik und alles Mögliche. Damit wir uns aber zum Anfang so ein bisschen besser kennenlernen, spielen wir zusammen unser Speed-Dating.
Yay!
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Pass auf, es ist unser Kennenlernspiel. Ich stelle dir einfach ein paar ganz kurze Fragen und du antwortest mit dem ersten, was dir dazu einfällt.
Okay.
Das mag ich.
Spaghetti, Pasta, Limone.
Das mag ich nicht.
Ach so, ich dachte, ich bin nicht gut in so Sachen. Das mag ich nicht, gerade aufstehen. Ich bin extrem müde. Ich war gestern um 5 im Bett.
Oh, um 5? Wieso warst du unterwegs?
Weil ich im Studio war und dann war das eigentlich gar nicht geplant. Es war nachts um 11 und ich war dann so, nee, ich will jetzt doch noch einen Song schreiben. Und dann war es morgens um 5 und die Sonne ging auf, als ich wieder rauskam. Aber der Song ist cool geworden.
Das ist ja die Hauptsache, ne? dein Spitzname?
Paulchen.
Ja.
Und meine Schwestern, aber nur meine Schwestern dürfen mich Paulski nennen.
Könnte ich immer essen?
Könnte ich immer essen? Ganz weird, Pommes.
Wirklich? Ich aber auch. Ich sag immer, Pommes gehen immer.
Ja, aber Pommes und Italienisch. Italienisch ist mein Guilty Pleasure. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten habe ich plötzlich so eine Küche, wo ich auch viel bin. Also ich bin eigentlich gar nicht oft zu Hause, aber die letzten paar Monate schon. Und da habe ich extrem viel Italienisch gekocht.
Geil. Hast du so ein Go-To-Gericht, was du besonders gut kannst?
Also Pasta Limone kann ich sehr gut. Ich kann sehr gut eine vegetarische Carbonara. Und so Zeug. Ganz, ganz viel anderes Zeug. Ganz
alles.
Viel Essen.
Darüber rege ich mich ständig auf.
Wenn Menschen zu spät kommen, das kann ich gar nicht. Und Deadlines nicht einhalten.
Deadlines, ja, sehe ich auch so. Aber zu spät kommen, da würdest du mich nicht leiden können. Ich bin leider also regelmäßig 5 bis 10 Minuten.
Nein, das ist aber voll okay. Aber ich bin sehr viel unterwegs mit kreativen Menschen. Dann sind das eher so die 2 Stunden. Und das kann ich gar nicht so gut ab. Weil ich bin halt schon in meinem Kopf komplett Künstlerin. Aber ich mag es nicht, wenn mein Umfeld auch so ist.
Das ist geil, ja, okay. Deine Lieblingsserie?
Gilmore Girls war meine Lieblingsserie, immer. Und die habe ich auch sehr, 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 sehr oft geguckt.
Das ist so ein Herbstding, oder?
Ja, das ist auch einfach so eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und ja, ich weiß nicht, das war so mein, wenn wir dann irgendwie wieder 5 Shows am Stück gespielt haben, dann habe ich nachts im Hotel gesessen und habe mir das angeguckt.
Das sagen andere über dich?
Dass ich extrem lange brauche, um müde zu sein.
Um müde zu sein?
Ja, ich habe sehr viel Energie.
Ach so, aber das ist ja eigentlich positiv.
Aber ich finde es auch, also ich wusste jetzt nicht, dass was Negatives sein soll. Ich kann auch noch den schlechten Kram rausholen, aber ich glaube, das ist das, was gerade die meisten Leute sagen. Wie machst du das? Wann schläfst du?
Vorletzte Frage vom Speed-Dating. Dein früherer Traumberuf?
Ich glaube tatsächlich, das war genau das, was ich jetzt mache. Ich wollte immer, keine Ahnung, kreativ sein und rumreisen und unterschiedlichste Projekte machen. Und ich habe mir das aber ganz lange nicht eingestanden. Deswegen habe ich Lehramt studiert. Und dann wollte ich einfach nur Englisch sprechen. Ich glaube, das wollte ich eine ganze Zeit machen. Und jetzt mache ich irgendwie alles. Und vor allem aber auf Deutsch. Und das Coole an dem Paula Carolina-Dasein ist ja, dass ich einfach unter meinem Namen alles machen kann, worauf ich Bock habe. Und das ist natürlich einfach, ich lebe jetzt eigentlich tatsächlich schon meinen Traumberuf.
Ist einfach Freiheit wahrscheinlich.
Ja, weil ich kann mich halt auch morgen entscheiden, dass ich ein Buch schreiben will mit meinem Namen. Und ich kann mich übermorgen entscheiden, dass ich eine Serie drehen will oder ein Musikvideo machen oder auf Tour gehen oder was weiß ich. Und ich bin einfach nicht gemacht für jeden Tag das Gleiche. Und ich bin auch nicht gemacht für einen Beruf, sondern ich bin jetzt eher so, dass ich in meinem Namen machen kann, was ich will. Und das ist natürlich toll.
Das kann ich verstehen. Und die letzte Frage vom Speed-Dating wäre, Musik bedeutet für dich?
Freiheit, weil ich mich jeden Tag neu irgendwie entwickeln kann, neu rausfinden kann, wer ich sein will. Musik ist aber auch viel Druck gerade, also weil ich einfach das Gefühl habe, dass das, was ich mache, gerade sehr viele Menschen hören und dementsprechend viel Mühe will ich mir gerade geben. Deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer mit meinem zweiten Album. Aber eigentlich bedeutet Musik für mich Freiheit.
Das ist, ja, finde ich richtig schön, die Antwort. Dann gehen wir jetzt auch direkt rein in den ersten Song von dir, den ich mir ausgesucht habe, und zwar Schreien. Du bist Mitte 20, Musikerin und lebst, soweit ich weiß, in Mannheim?
Nein.
Nee? In Berlin mittlerweile, oder?
Ja, irgendwie, ja. Ich pendel extrem viel, aber ich wohne großteils in Berlin.
Okay. Wieso hast du überhaupt angefangen, Musik zu machen?
Ich weiß nicht, das war irgendwie nie so richtig eine Frage, sondern bei uns in der Familie, also ich habe noch 2 Schwestern und bei uns war das einfach, normal. Ich weiß nicht, bei uns stand einfach ein Klavier im Wohnzimmer und deswegen hat man halt darauf rumgeklimpert. Und meine Mutter hat halt auch sehr gut Klavier gespielt. Und dann waren meine Hobbys plötzlich 11 pro Woche. Und es war alles irgendwie mit Musik. Von Tanz über Musik, über irgendwie Instrumente und Singen und Chor und alles und Musicals machen. Weil meine Mutter eben auch noch Tanz unterrichtet hat. Und dann waren wir irgendwie einfach Teil der Musicals, die sie halt choreografiert hat. Und dann ist das so einfach mein Leben gewesen. Und ich habe aber halt ganz lange nicht gedacht, dass ich das mein ganzes Leben machen kann. Sondern ich dachte, es wird halt irgendwann ein Hobby. Und das hat sich dann aber anders entwickelt.
Voll gut, dass du auch da anscheinend so Support bekommen hast. Weißt du, viele sagen ja irgendwie oder finden das als Hobby auch schon geil. Und dann ist es immer so, ja, mach mal, aber ne? Und wenn du anscheinend da so im Elternhaus kommst, wo direkt supported wurde, mega.
Also sie haben mich extrem unterstützt in allem. Vor allem haben sie mir einfach ganz viel gezeigt, was ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Es war aber sehr viel in der Klassik und Filmmusik und vielleicht noch so ein bisschen Jazz. Aber es war halt gar nicht in dieser Indie-Rock-Ecke, in der ich jetzt so drin bin, diese ganze Festivalmusik. Und diese Form von Energie habe ich auch erst so in den letzten Jahren für mich entdeckt. Und das war dann aber auch so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt, okay, jetzt mache ich wirklich was, was ich mir selbst ausgedacht habe. Und es ist nicht nur das, was mir halt mitgegeben wurde, sondern jetzt ist es meins.
Du hast 2021 ja deinen ersten Song released. Das war, glaube ich, ja noch in der Corona-Zeit. Denkst du, das hatte irgendeinen Einfluss darauf?
Also ich hatte Zeit, weil ich habe halt Lehramt studiert in dem Zeitraum und dementsprechend hatte ich auch extrem viel zu tun. Und dann kam aber halt Corona und Lockdown und wir waren halt einfach, ich war viel zu Hause. Und ziemlich zeitgleich habe ich in dem Zeitraum meinen Gitarristen kennengelernt, in so einem Kurs, wo wir halt gesagt haben, boah, wir wollen unbedingt Musik machen. Und da waren halt alle so krass isoliert und es gab halt, es heißt Popkurs in Hamburg. Und da gab es halt irgendwie 30 Menschen, die alle extrem durstig nach Menschenkontakt und Musik waren. Und ich glaube, das war einfach so ein ganz besonderer Moment, wo wir alle aufeinander getroffen sind und eben auch ich meinen Gitarristen kennengelernt habe. Und dann haben wir uns halt eingeschlossen für Wochen und Monate und haben einfach nur Musik gemacht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Kick-off von allem. Und ich glaube, was mir auch sehr viel geholfen hat, war, die meisten Bands haben halt einfach sehr viele Probleme gehabt, durch die Zeit durchzukommen, weil sie halt einfach auch viel von live gelebt haben. Und ich musste noch nicht zu dem Zeitpunkt von Musik leben. Aber als dann mein erstes Album oder meine erste EP fertig war und wir dann eine fertige Liveband waren, dann gingen die Tore wieder auf. Und dann sind wir halt rausgeschossen und haben gesagt, hey, wir sind hier, wir haben richtig Bock. Und die meisten Bands waren so, okay, krass, wir müssen uns mal kurz erholen. Und ich glaube, deswegen hatten wir einfach sehr viel Glück, dass wir auch Förderung gekriegt haben und alles wegen dieser Zeit. Und mit den Förderungen konnten wir dann unsere erste Platte finanzieren.
Krass. Irgendwie auch Glück gehabt, so.
Ja, also, jein. Also ich meine, es hat halt schon die Musikindustrie extrem kaputt gemacht. Und die ganzen Bands, die ich kenne, die versuchen sich immer noch zu erholen von dem, was da passiert ist. Und die Firmen in der ganzen Musikwelt. Aber ich konnte zumindest, also ich habe jetzt nicht sehr stark darunter gelitten, weil zu dem Zeitpunkt wollte ich sowieso erstmal Songs schreiben und rausfinden, was ich halt will, bevor ich in die Welt gehe.
Wieso hast du dich dann von dem nur Songs schreiben dazu entschieden, dann doch deinen ersten Song rauszuhauen?
Ich weiß nicht, es hat sich ergeben.
Hat sich richtig angefühlt.
Ich habe damals eine Förderung gekriegt, meine allererste, so eine ganz kleine Förderung von der Initiative Musik. Und die hat halt beinhaltet, dass wir Geld bekommen, um Musik zu machen. Und meine besten Freunde sind zu dem Zeitpunkt meine Band gewesen und auch immer noch. Und dann waren wir halt so, okay, wir haben jetzt Geld. Lasst uns Musik machen, lasst uns Kunst machen, aber wir müssen sie dann auch rausbringen. Und das war dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Punkt. Und damals mein allererster Song, der war halt auch ein Thema, was mir sehr wichtig war. Und es war auch mehr so ein Projekt. Also es ist ein Song über Gewalt gegen Frauen. Und am Ende zeige ich das Hilfetelefon in so einem Musikvideo. Und das war mir einfach extrem wichtig zu veröffentlichen. Auch damals als angehende Lehrerin habe ich halt viele Zahlen gekriegt, auch mit Kindern und allem. Und dann kam dieser Song und ich wollte ihn des Themas wegen veröffentlichen. Und dann hat das aber die Welt bewegt für den Zeitraum. Für mich war das damals krass. Rückwirkend war das eine ganz, ganz kleine Zahl an Menschen, die das gehört haben. Aber genau, dann war da plötzlich eine Welt, die da interessiert war. Und dann kamen auch Menschen auf mich zu und meinten, hey, cool, was du da machst und lass doch mal was machen. Und dann dann ging es so weiter und jetzt sind wir hier.
Jetzt sind wir hier, hallo. Ich habe ja schon gesagt, Schreien, wie kamst du dem Song? Also der ist ja auch schon sehr, er fällt auf, weißt du?
Im Sinne von?
Im Sinne von, allein schon der Titel, es ist zum Beispiel auch ein Songtitel mit Ausrufezeichen. Es ist so Schreien und man denkt so, okay, ich höre mal rein, aber man hat irgendwie gar keine richtige Erwartung, meine ich. Es ist einfach sehr, ja, ich finde, der fällt raus.
Also Schreien ist witzigerweise, also der heißt auch Schreien und Ausrufezeichen und groß alles. Weil es gibt so eine kleine Story zu dem Song. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gedacht, dass ich Musik machen muss als Frau, die eher irgendwie, naja, harmonisch ist und lieb ist. Und genau, so klein, wie man eben auch denkt, dass weibliche Stimmen klingen können. Also musikalisch gesehen und bandmäßig gesehen. Und dann gab es aber diesen Song Schreien und wir hatten den in der Schublade. Und ich habe gesagt, ich finde das so geil, aber wenn ich den Song rausbringe, dann will ich schreien. Also wirklich Wort für Wort schreien. Und es gibt auch diesen Part im Song hinten raus, wo man mich wirklich schreien hört. Ich habe den aber extrem lange rausgezögert, diesen Song, weil ich mich nicht getraut habe zu schreien. Also ich weiß nicht, ich hatte einfach seit Jahren so eine Blockade, laut zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das da draußen kennt. Als Frau laut zu werden, ist einfach nicht so krass angesehen in unserer Welt. Und deswegen habe ich das auch einfach nicht gemacht davor. Und dann habe ich mich im Proberaum mit meinem Produzenten und meinem Gitarristen eingeschlossen. Und neben mir stand noch so unser Schlagzeug und alles war so Rock. Aber eigentlich war meine Musik das eben noch gar nicht. Und dann gab es den Moment, wo ich halt wirklich, ich habe es nie geübt. Ich stand wirklich vor dem Mikrofon und habe gesagt, okay, jetzt muss ich gleich schreien. Und ich hatte panische Angst und ich habe das nie geübt und dachte jetzt, ab dem Moment ist meine Stimme weg, tot, was auch immer, die Welt geht unter, irgendwas explodiert und der Proberaum ist weg. Aber das ist nicht passiert, sondern ich habe plötzlich, und alle haben halt gedacht, da kommt jetzt gleich so ein Wuhu! Alle haben das erwartet, dass halt da gar kein Schrei kommt. Dann kam aber wirklich ein richtig lauter Schrei. So laut, es klang wirklich wie bei diesem Horrorfilm Scream oder wie der heißt. So laut, dass die Becken meines Schlagzeugs neben mir angefangen haben zu vibrieren.
Oha.
Und es gibt ein Video, der Schrei kam nicht in diesen Song rein, weil es halt viel zu krass gewesen. Aber ab diesem Moment, und das hat meine ganze musikalische Welt verändert, hatte ich keine Angst mehr laut zu werden. Und ich finde, ab dem Song hört man in meiner ganzen Musikwelt danach, dass ich keine Angst mehr hatte, laut zu sein und dass ich keine Angst mehr hatte, dass meine Stimme bricht oder dass ich schief bin oder was weiß ich, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich lebe noch. Das war meine größte Hemmschwelle und deswegen klingt meine Musik vorschreien anders als nachschreien, weil es diesen Moment gab, wo ich mich einfach wirklich Wort für Wort freigeschrien habe und dann extrem gerne laut war. Und mittlerweile kann ich sagen, ich bin auf jeden Fall die lauteste im Raum und das war ich aber vor diesem Song gar nicht. Und deswegen bedeutet er mir tatsächlich wirklich, wirklich Freiheit und freischreien.
Das ist mega. Kurz Voice Crack gehabt, da ist meine Stimme direkt weg. Aber wie cool ist das bitte, wenn du so einen, ja ich sag mal eine Art Schlüsselmoment hast, wo du sagst, jetzt bin ich vielleicht wirklich ich oder jedenfalls noch mehr die Person, die ich gerne sein möchte, auch in der Musik.
Ich bin jetzt viel mehr ich. Ich versuche immer noch rauszufinden, wer ich ist, aber ich glaube, was ich mittlerweile weiß, ist, ich bin eine Person, die sich jeden Tag und jedes Jahr weiterentwickelt und verändert. Und wenn man sich allein meine Haarfarbe oder meine Klamotten anschaut von einem Jahr zu heute oder zu nächstem Jahr, da wird sich sehr viel tun, weil ich einfach Stagnation ganz schlimm finde. Aber ich finde trotzdem, dass ab dem Punkt man hört, dass ich viel mehr ich selbst bin und auch vor allem thematisch ich mich viel mehr traue, irgendwie auf die Kacke zu hauen und zu sagen, was ich denke, so wie ich es denke und nicht durch die Blume und verpackt, weil als Frau musst du irgendwie in alles reinpassen. Das versuche ich irgendwie nicht mehr.
Seit wann schreibst du denn Songs? Oder soweit du dich erinnern kannst?
Also ich habe so, meine Klavierlehrerin würde sagen, seitdem ich 5 bin. Ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Aber seitdem ich 5 bin, habe ich ihr immer wieder, jedes Mal in jeder Stunde gesagt, dass ich auf jeden Fall gar keinen Bock habe, nach Noten zu spielen und kam dann immer mit irgendwelchen anderen blöden Ideen und habe meine eigenen Liedchen geschrieben. Das heißt, es gibt sehr, 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 sehr viele Aufnahmen von mir, wo ich irgendwas spiele, was nichts mit den Noten zu tun hat, die vor mir lagen. Und dementsprechend habe ich auch Musik nicht studiert, weil ich mich für die Aufnahmeprüfung nicht vorbereiten wollte, weil da musste ich nach Noten spielen. Ich kann aber sehr gut nach Gehör spielen und ich glaube, deswegen habe ich einfach schon immer komponiert. Songs aber nicht. Ich glaube, das mache ich erst seit so 6 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe viel, viel, ganz viel davor getextet. Also ich habe so Poetry Slam, Gedichte, Morgenseiten, das ganze Zeug gemacht. Es gab sehr viele Bücher gefüllt mit Kapiteln von Büchern, die nie ganze Bücher wurden. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ich will das eigentlich zusammenfügen. Und da hat es mir aber ein bisschen an Mut gefehlt. Und als ich das dann gemacht habe, wurden dann plötzlich sehr viele Songs daraus. Und mittlerweile gibt es, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich irgendwie 200 Songs rumliegen.
Was ist dir wichtig beim Songwriting?
Die Aussage. Das ist für mich das große Ding. Also es braucht immer irgendeine Metaebene dahinter, hinter dem Satz. Und deswegen mache ich mir auch immer eher Gedanken, keine Ahnung, ich habe ein paar coole Textzeilen und dann geht es irgendwie um Liebe, aber. Und das Aber dahinter ist das Interessante. Irgendwie, es geht um Liebe, aber es geht auch um Verlustängste. Es geht um Liebe, aber es geht auch darum, dass ich Spitzwörter oder wie heißen die? Naja, diese Kosenamen, dass ich Kosenamen überhaupt nicht mag. Oder es gibt immer eine Sache, wo man dann doch im Song irgendwie schmunzelt. Ich finde, Ironie und Witz ist mir extrem wichtig geworden, weil ich finde, wir haben sehr viel, sehr ernste Musik. Und es gibt bei mir auch ernste Musik, aber dann hat sie immer ein Aber dahinter oder einen Grund, warum es genau dieses Thema braucht und nicht einfach irgendwie ein anderes.
Immer eine Art Zweideutigkeit, würde ich sagen.
Ja, genau. Also einfach eine tiefere Ebene. Und ich finde das, manchmal gibt es halt auch Textzeilen, wo ich mich selbst zitiere aus irgendeinem anderen Song und sowas. Ich mag sowas total. Und deswegen für mich ist auch so das Konzept von einem Song extrem wichtig. Also ich denke sehr lange über die Geschichte nach. Warum sollte es diesen Song geben, als nur klingt der gut oder so.
Krass. Aber ja, ist am Ende so ein ganzes Ding. Wie lange dauerte sowas ungefähr? Also ich kann mir schon vorstellen, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber so vielleicht generell von einer Songidee, bis der dann wirklich rauskommt.
Also die Songidee, okay, bis er rauskommt, das sind Welten. Also die Songidee bis hin zum fertigen Song, also keine Ahnung, jetzt gestern Abend bin ich ins Studio gegangen, der ist auf jeden Fall noch überhaupt nicht fertig, aber gestern Abend, was heißt Studio, wir sind in so eine Hütte gegangen und es war, glaube ich, irgendwie 11 Uhr und sind um 5 Uhr morgens wieder rausgekommen und ich könnte den jetzt komplett vorspielen, weil das Gute ist bei mir und meinem Gitarristen, wir schreiben alles zusammen und auch, weil er eben auch jedes Instrument beherrscht. Das bei uns wichtig ist und ich sehr viel Meinung zu allem habe und dementsprechend schrauben wir das eigentlich oft in der Konstellation und gucken mal irgendwie, was draus wird, aber man kann es sich dann eigentlich immer schon anhören am Abend, wenn wir rausgehen. Bis dann aber die Produktion fertig ist, da werden wir extrem perfektionistisch und das dauert oft noch einen Monat und also Monat Arbeit, wirklich Arbeit, weil wir halt einfach jeden einzelnen Ton umdrehen und gerade auch so Schlagzeugaufnahme oder Gitarreaufnahme oder sowas ist auch einfach sehr viel Technik, die bei uns ist und wir sind sehr perfektionistisch, wie genau welcher Punkt im Schlagzeug klingen soll und welcher Schlag wann ist und ich singe meinem Schlagzeuger sehr oft jeden einzelnen Schlag vor.
Krass.
Bis es dann am Ende perfekt ist. Also das ist einfach meine Liebe und mein Hass gleichzeitig, dass ich immer versuche, dass der Song bandmäßig perfekt wird und dann auch sehr viel schon in live denke. Also das ist bei mir auch ein großes Ding. Also was passiert denn dann live, in welchem Moment brauchen wir noch ein Part, wo die Leute das und das live machen können? Das analysiere ich tot und dann geht's ins Mischen und dann analysiere ich tot, wie laut ist die Stimme, wie laut ist die Gitarre, wie laut ist was auch immer. Und dann kommt der interessante Punkt, dann sind es nochmal 3 Monate, weil dann überlege ich mir natürlich, was ist die Geschichte, die ich dazu erzählen will, wie kommt das raus? Also wie zeigen wir das der Welt eben visuell und Grafik? Da habe ich mich schon verkopft in Wochen. Wie sieht das Cover aus und wie sieht die Platte am Ende aus und wie sieht das Musikvideo aus? Und da ist, also am Ende brauche ich wahrscheinlich ein Jahr, sind aber nur 3:15.
Heftig. Das ist schon richtig Perfektionismus auf einem anderen Level.
Ja, das ist, es gibt auch viele Menschen, die sich da nicht so verkopfen und vielleicht glücklicher sind, aber für mich ist meine Kunst mein Aushängeschild. Ich kann alles Mögliche machen und ich kann jeden Tag in Meetings sitzen oder in Interviews, aber die Musik, da bin ich perfektionistisch.
Ja, ist aber auch, also ich finde das richtig, ich bin auch eine Perfektionistin, vielleicht nicht ganz so krass wie du, aber schon, ich kann's schon nachvollziehen. Was macht dich aber generell kreativ beim Schreiben? Also ich habe das Gefühl, in vielen, auch von deinen neueren Songs, hört man immer sehr Wut raus. Ist das so eine Emotion, die dich besonders kreativ macht?
Also ich glaube, am meisten kreativ machen mich Menschen. Also das ist auf jeden Fall mein großes Ding. Ich bin eine sehr starke Beobachterin. Ich rede zwar gern, aber ich höre auch noch gerner zu. Und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, sitze ich sehr oft irgendwo und höre Menschen zu oder ich schaue Filme und es inspiriert mich oder, also ich bin eher so ein Schwamm in meinem Leben. Ich sauge wirklich alles um mich rum auf und ich merke mir alles und mittlerweile, weil so viel auf mich einprasselt in meinem Leben, auch mit diesen ganzen Live-Shows und alles, ist immer sehr, sehr, sehr viel zu verarbeiten, also schöne Sachen, aber trotzdem viel, habe ich meine Notizen und da singe ich sehr, sehr viel rein. Beziehungsweise ich schreibe auch krass viel Texte auf. Also wenn du jetzt irgendwas sagst, was mich beschäftigt danach, dann steht es später in meinen Notizen und dann landet das vielleicht auf meinem Album in 2 Jahren, weil ich noch so lange brauche, bis ich wieder beim nächsten bin.
Dann passe ich hier aber mal besser auf. Oder ist es eher was Gutes?
Na, das ist nur Gutes.
Ja.
Das ist nur was Gutes und du wirst auch nie merken, dass du es warst, weil du hast es schon vergessen.
Das wahrscheinlich schon. Aber hast du trotzdem manchmal Angst, dass dir vielleicht die Ideen ausgehen könnten?
Ich irgendwie nicht, weil ich halt nicht nur mich selbst analysiere. Ich glaube, wenn ich jetzt, es gibt ja viel KünstlerInnen, die sich tiefenanalytisch selber verarbeiten. Und das finde ich, habe ich großen Respekt davor. Aber so funktioniert für mich meine Musik nicht. Also meine Musik ist ja immer noch eine Konstellation aus Musik, also Instrumenten und einer Geschichte. Und das prallt aufeinander. Und dann wird es oft interessant, weil der Text ganz anders klingt als die Musik eigentlich. Und das macht so eine Spannung zwischeneinander, dass man sich denkt, eigentlich singt sie gerade über eine traurige Situation. Aber dadurch, dass es so nach vorne geht, energetisch, musikalisch, empowert es mich total, das loszulassen oder so. Und deswegen habe ich eher das Gefühl, also ich erzähle halt sehr, sehr, sehr viele Geschichten einfach. Und ich glaube nicht, dass die Welt weniger Geschichten bekommt. Ich glaube eher, dass die Welt gerade mehr Geschichten bekommt und noch aufgeladener wird und noch mehr zu verarbeiten auf der Welt ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich das ganz gut dann in Songs packe und daraus wieder Geschichten mache. Und die Menschen wollen, also ich habe das Gefühl, die Leute, die meine Musik hören, die wollen einfach nur meine Betrachtung auf die Welt hören. Und die interessiert sie und die Welt werde ich auch noch weiter betrachten und die wird sich so oft verändern, dass ich genug Themen habe.
Stimmt. Ist ein Selbstläufer fast.
Aber trotzdem auch anspruchsvoll, weil klar, man auch sehr viel versucht dann in einen Song zu stecken, weil die Welt so voll ist gerade.
Ist richtig. Aber wie du auch meintest, also ich finde auch, deine Texte sind so sehr, sehr direkt. Aber gibt es trotzdem irgendein Thema, worüber du vielleicht niemals schreiben würdest?
Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt gerade mal kurz eine Sekunde nachgedacht, aber ich habe eigentlich wenig Hemmungen mittlerweile, über was zu schreiben. Ich glaube, wo ich mich am schwersten tue, sind einfach nur wirklich ernst gemeinte Liebeslieder.
Mhm.
Weil ich das sehr schnell schnulzig finde und mit meiner Stimme in Kombination, also meine Stimme ist halt dann doch sehr, also mittlerweile weniger, aber am Anfang war sie sehr zart. Und ich wollte aber sehr cool rüberkommen, weil das ist das, was ich auch feiere an Musik. Und dann, wenn du dann aber ein komplett klischeehaft wunderschönes Liebeslied gehst mit einer weiblichen Stimme und da fehlt so der Crunch dahinter, dann habe ich immer das Gefühl, dass es zu zart wird, zu feminin. Und ich glaube, da müsste was Cooles passieren, dass ich wirklich ein komplett ernst gemeintes, nur schönes Liebeslied ohne eine Ebene schreibe. Aber es ist nichts, was wahrscheinlich noch passiert. Es wird noch passieren irgendwann. Es wird der Moment kommen, wo ich tiefst verliebt bin und nicht anders kann, als euch davon zu erzählen.
Bin mal gespannt drauf, wann es passiert.
Hoffentlich.
Offiziell glücklich wäre der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe, über den ich mit dir quatschen möchte. Auch der ist sauehrlich und mich hat das sehr angesprochen, weil ich finde, man geht zu easy mit Worten wie mir geht's gut oder ich bin glücklich um. Und ja, deswegen will ich unbedingt wissen, wieso hast du den geschrieben?
Genau deswegen, weil zu dem Zeitpunkt war ich, also es war mein erstes Jahr live waren irgendwie 100 Shows. Mein zweites Jahr live waren 80 Shows und ziemlich zeitgleich habe ich offiziell glücklich geschrieben. Weil ich war halt davor, ich habe schon viel auf der Bühne gestanden, aber nie so mit so viel Druck. Meinen eigenen Songs, meinen eigenen Geschichten, meinen eigenen Ansagen. Und ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, da war Schreien ja auch schon draußen. Und das war halt sehr viel aus dem Nichts. Und ich hatte das Gefühl, einerseits versuche ich gerade allen zu sagen, ich bin so dankbar, was da gerade passiert. Ich bin richtig glücklich wegen euch. Und gleichzeitig war ich so müde. Und ich finde offiziell glücklich und der neue Schlalalafen-Song haben eigentlich den gleichen Ursprung. Also ein anderer Song, den ich gerade rausgebracht habe. Weil er aus einer Müdigkeit und einer tiefen Glückseligkeit rauskam. Aber gleichzeitig war ich einfach auch fertig. Und ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft dann, also ich hatte Hemmungen, einfach zu sagen, jo Leute, ich bin gerade voll fertig. Ich habe da gerade den geilsten Zeitpunkt meines Lebens, aber ich bin richtig fertig. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr so fertig, aber es gibt diese Punkte im Leben. Ich glaube, die werden auch immer so sein, weil ich einfach immer alles zusagen will, weil ich einfach alles liebe, was ich da tue. Aber dann kam dieser Moment, wo ich sage, ich bin jetzt offiziell glücklich und inoffiziell total fertig. Also weil alles, was ich an Organisation in meinem Leben mache, habe ich seit 2 Jahren aufgeschoben.
Das ist irgendwie so heftig. Aber ja, wie gesagt, ich habe den auch gehört und war so, ja, also irgendwie finde ich ganz toll.
Dankeschön.
Wir haben eben drüber gesprochen, dass sich deine Musik, dein Sound nach dem Song Schreien verändert hat. Würdest du heutzutage sagen, du hast deinen Sound gefunden?
Nein.
Nein?
Also ich glaube ehrlich gesagt, ich habe meinen Sound für den Zeitraum meines Lebens des letzten Albums gefunden gehabt.
Okay.
Und ich habe das Gefühl, ich werde auf jeden Fall im neuen Album meinen Sound neu finden. Also es ist immer noch Bandmusik und es sind immer noch die Elemente Bass, Keys, Gitarre, Drums und ich und Backing Vocals, also Chöre, ist für mich gerade ein großes Ding. Und das ist auf jeden Fall, da halte ich mich fest, das ist mein Safe Space und da bleibe ich auch drin. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich schon hier und da gerade Bock habe, rauszubrechen und Dinge auszuprobieren. Ich bin einfach, ich kann mich einfach nicht in irgendwas festhalten. Und das funktioniert auch nicht, das wird auch nicht funktionieren. Aber ich glaube schon, dass ich so festgelegt habe, wie ich möchte, dass unsere Live-Show ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das alles zusammenhält, weil ich immer in meiner Live-Musik denke und von da aus dann sage, okay, ich brauche jetzt noch einen Song in die und die Richtung. Und der darf dann auch mal ausbrechen aus diesem Stil. Aber am Ende ist die Live-Energie, Party, Ausrasten, Ekstase, Fühlen.
Ist krass. Ich glaube auch, das ist halt wirklich so ein Prozess, der irgendwie niemals anhält. Also selbst wenn du was gefunden hast, wo du sagst, ja, das ist mein Sound. Genau, kannst ja genauso gut wieder in einem halben Jahr komplett anders klingen. Oder was heißt komplett, aber vielleicht auch nur ein bisschen. Und das wächst ja mit dir.
Also ich habe letztens gehört, es gibt keine Genres mehr. Und ich finde, so sollte man auch Musik betrachten. Ich finde, Musik ist einfach nur ein Abbild deines Gefühls in dieser Sekunde. Und wenn du anfängst, dich nicht mehr weiterzuentwickeln, dann warum machst du es dann noch? Also ich finde, es ist Entwicklung. Das Leben ist generell Entwicklung. Und wenn ich anfange zu sagen, ich habe mich jetzt gefunden im Leben, dann wird es langweilig.
Das stimmt. Finde ich eigentlich geil zu sagen, es gibt keine Genre mehr. Das ist ja eigentlich auch Schubladendenken.
Ja, und die geilsten neuen Projekte, die ich gerade höre, die durchmischen 3 Genres. Und deswegen wird es wieder interessant, weil wenn du in deinem Genre drin bleibst, dann hat man doch alles gehört.
Richtig.
Also es gibt so viel Musik auf der Welt und du hast eigentlich gefühlt alles schon mal gehört, jeden Akkord auf den nächsten gibt es schon und wenn du dann aber dich in deinem Genre festlegst, dann kannst du gar nichts Neues mehr machen. Wenn du aber jetzt sagst, okay, wir sind jetzt in der Welt angekommen, wo uns alles offen steht, dann wird es so richtig interessant, weil das hat ja auch damals, dieses Forschen hat ja damals überhaupt die Genres erfunden und wir haben aber irgendwann aufgehört zu forschen und ich finde, das muss man wieder machen. Weil dann gibt es neue Genre, keine Ahnung, dann nennt man die, was weiß ich, Indie-Rock, NDW, New Wave, Dark Wave, was auch immer. Und dann wird es halt immer länger, die Betitelung. Oder man sagt einfach nur, ja, das Genre ist Paula Carolina. Und ab dem Punkt kannst du dann machen, was du willst. Und das ist mein, wenn man mich fragt, was dein Genre, ja, ich, mein Leben, meine Geschichte und die Menschen, die gerade um mich rum Musik machen.
Das finde ich stark, das gefällt mir. Unser Call an alle, schafft Genre ab. Wie ist es generell für dich als deutsche Künstlerin? Also merkst du als Frau irgendwelche bestimmte Sachen, Vorteile, Nachteile?
Ja.
Ja.
Also ich glaube, ich habe extrem viel Glück, dass ich da bin, wo ich bin. Und ich gerade sehr viel Glück habe, viele coole weibliche Künstlerinnen und Frontfrauen mit hochzuziehen. Ich glaube, das ist ein großes Privileg. Und ich glaube, das ist auch so, dass die Welt, als ich auf die Welt kam, musikalisch sozusagen sehr hungrig danach war, dass es endlich wieder eine Frau gibt mit Band dahinter, weil viele weibliche Frontfrauen, an denen ich mich orientiere, sind halt einfach nicht mehr da. Also die leben noch, aber die spielen halt nicht mehr, also so Ideal oder Wir sind Helden. Und deswegen hatte ich das Gefühl, als ich da war, hatte ich das Gefühl, dass die Welt sagt, boah, ja, offene Arme, komm her. Ich hatte deswegen eher das Gefühl, dass es mir positiv kommt, dass ich meine Stimme habe, wie ich sie habe. Und gleichzeitig denke ich oft, die Musikwelt ist halt auch, ist noch nicht so richtig gewöhnt. Ich glaube, das merkt man einfach. Also es gibt einfach sehr viele Menschen, denen ich begegne, die einfach irritiert sind, dass ich bin, an der Position, wo ich bin. Und dass ich eine Meinung habe. Und das wird halt sehr oft interpretiert in komischste Weisen. Und da merke ich dann immer, wenn dann mein Gitarrist kommt oder also er ist auch mein Musical Director und entscheidet auch viel mit mir zusammen live Und dann sagt er den genau gleichen Satz, dann kommt es einfach anders an. Es klingt einfach anders. Und da habe ich sehr viele tolle Frauen in meinem Umfeld, die das bestätigen können. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass ich auch gerade einfach als Frau so eine tolle Rolle habe. Also ich finde, ohne mir die jetzt selbst aufzubürden, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir haben in unserem Publikum so viele tolle Flinterpersonen, die sich denken, boah, wie geil, da steht endlich eine von uns auf der Bühne und macht die Musik, die wir feiern, die Musik, wo wir auf Indie-Rock-Konzerte sonst gehen, und es sind immer nur Männer und es ist so viel Testosteron im Raum, und wir machen das auch, aber bei uns gibt es halt Moshpits und die Leute fühlen sich wohl. Und die Flinterpersonen schreien unsere feministischen Texte mit und haben den Spaß ihres Lebens. So sieht es zumindest oft aus. Und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Aber ich wäre natürlich schöner, wenn es mehr von uns gibt. Und es gibt ja auch viele von uns, aber ich glaube, da muss ich die Musikwelt auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, in den Arsch treten und sagen, hey, nur weil die Stimme weiblich ist, ist sie nicht schlechter. Und es ist halt Hörgewohnheit. Und das merke ich ja auch oft. Es ist einfach Hörgewohnheit, dass wir denken, eine männliche tiefe Stimme ist schöner. Aber es gibt da so tolle Projekte weiblicher Seite, die so viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, wenn man seine Hörgewohnheiten, seine Playlisten mal angucken würde und analysieren würde und ehrlich zu sich wäre. Und ich glaube dann, wenn wir mehr Tickets kaufen würden bei weiblichen Acts, gäbe es auch mehr weibliche Acts auf Festivals, und dann gäbe es sie auch in größeren Venues, und dann gäbe es auch irgendwann 50-50. Aber ich glaube, da müssen wir auch selbst, weil die Musikwelt können wir nur begrenzt, also ich kann sie vielleicht mittlerweile ein bisschen verändern, aber viele Leute, die das hören, eben nicht, weil sie den Hebel nicht haben. Aber was sie eben machen können, einfach Tickets kaufen und sie damit finanziell unterstützen, damit sie länger da sind und mehr Energie haben und Bock haben, das weiterzumachen. Und dann wird es uns auch irgendwann noch mehr von uns geben.
Hatte ich jetzt eine kleine Gänsehaut. Fand ich richtig dolle schön, was du gesagt hast. Nee, wirklich. Also ja, sehe ich komplett auch so. Wie du gesagt hast, das ist eine krasse, krasse Hörgewohnheit. Es ist nichts anderes.
Ja, und das ist ja auch, genau, also ich finde, ich habe das ja selber bei mir gehabt. Also ich habe ja selber lange meine Playlisten durchforstet und gemerkt, boah, krass, okay, da fehlen einfach im gleichen Genre viele Flinter-Artists. Und dann habe ich halt auch mal länger gesucht. Also es ist halt auch einfach suchen. Und irgendwann wird man aber finden, weil die wird es geben. Die sind bloß oft nicht so groß, weil man sie eben nicht gefunden hat und weil halt große Firmen in der Musikwelt sie eben nicht nehmen und sagen, wir stecken Geld rein, weil es ist Risiko, weil es gibt einfach noch nicht so viele positive Beispiele, dass es viel Geld gebracht hat. Und das ist ja das Hauptding in der Musikwelt, Geld. Also leider. Und wenn man aber dann mal ein Vorbild hat wie mich, ich habe so das Gefühl, dadurch, dass wir so schnell, also meine Band und ich so schnell dann doch irgendwie größer wurden, gab es jetzt auch sehr viele Flinter-Artists, die plötzlich mehr Schub gekriegt haben, weil man gesagt hat, wow, geil, das ist ja wie ideal, wir sind Helden oder eben auch ich. Und ich habe dann auch viele mit auf Tour genommen und dadurch hatten die einfach mehr Reichweite und dadurch waren die dann plötzlich doch größer als davor.
Das ist mega gut, das passt auch sehr in die nächste Kategorie, die wir haben, und zwar
die Energy Sachsen Music Lounge. Deine Playlist.
Erstmal will ich von dir wissen, was du denn privat hörst.
Deswegen gucke ich jetzt einfach exakt hier rein, was ich als letztes gehört habe, denn sonst bin ich aufgeschmissen. Also, was ich gerade extrem viel höre, ist Gitarrenmusik, das ist mein Leben, aber das höre ich auch schon lange, das ist mein Leben, mein Sinn und alles dazwischen. Und was ich aber gerade extrem viel höre, ist jetzt keine weibliche Band, weil wir gerade drüber geredet haben, aber es sind auch Flinter-Menschen mit drin. Turnstyle heißt die Band.
Mhm.
Die machen so, oh Gott, jetzt, in Genre beschreiben bin ich immer gar nicht gut drin. Das ist Alternative bis hin zu völligen Brettgitarren und crazy, weiß ich nicht, die Stage-Diven, die Leute, die rennen auf die Bühne und Stage-Diven ins Publikum. Das ganze Publikum, es ist völlig Ekstase, muss man sich anschauen, das ist ganz krass, ist halt ein bisschen heftiger. Gitarren, Bass, Drums, alles völlig Rock. Aber das wird gerade sehr bekannt und ist auch gerade in sehr vielen Tonight-Shows in den USA und so, weil es halt doch irgendwie Pop ist, weil die Vocals irgendwie nach Pop klingen, aber irgendwie auch gar nicht. Das höre ich gerade sehr viel. Und was ich aber auch sehr viel höre, ist Man I Trust. Das ist eine Band, die ich ganz toll finde, so eine Indie-Band. Und die sind auch sehr groß schon, aber ich würde sie trotzdem gerne nennen, weil ein Song, den ich sehr mag, heißt Carried Away. Und den höre ich gerade extrem viel.
Wir sind ja mittendrin im Festivalsommer und du spielst dieses Jahr einfach auf über 20. Wie heftig ist das bitte und wie hyped bist du?
Es ist extrem geil. Ich bin sehr gehypt Ich habe jetzt eine kleine Pause. Der Juni war sehr voll und es war richtig geil. Also ich glaube, das ist halt immer so, ich kann immer nicht so ganz einschätzen, wie das wird, weil man hat dann immer diese großen Namen der Festivals. Das war letztes Jahr auch schon so. Im letztes Jahr auch Hurricane Southside gespielt und es war so, boah, krass. Was bedeutet das jetzt? Weil es kann halt immer sein, dass dann vor der Bühne irgendwie 300 Leute stehen oder dass vor der Bühne irgendwie 40.000 Leute stehen. Und ich gehe dann immer ohne Erwartung rein. Deswegen mache ich das dieses Jahr auch so und werde dann eigentlich immer extrem positiv überrascht. So ist mein Leben generell. Und zumindest in den letzten 4 Jahren. Und wir spielen dieses Jahr aber wirklich Hausnummern. Also auch zu Uhrzeiten, wo das Licht im Haus nicht mehr brennt. Also irgendwie 21 Uhr oder so auf der Hauptbühne bei sehr, sehr tollen großen Festivals. Und ich freue mich extrem auf Stockville. Das war für mich so eine Bucketlist-Sache. Und Open Flair dürfen wir auch nochmal spielen. Vor, ich glaube, 2 Jahren haben wir das auf so einer Mini-Popelbühne gespielt. Dieses Jahr dürfen wir das auf der Hauptbühne spielen, glaube ich. So wie ich das im Kopf habe. Vielleicht rede ich auch gerade Mist, aber ich glaube, es war die Hauptbühne. Und auch noch zu einer tollen Uhrzeit. Und wir haben ein ganz tolles Team. Und das macht mir am meisten Spaß. Also ich reise einfach mit 10 Menschen und mit denen bin ich alle sehr, 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 sehr gut befreundet. Und ich glaube, es wird ein geiler Sommer. Es ist Gott sei Dank ein bisschen weniger als letztes Jahr. Also ich liebe ja jedes Festival, was ich gespielt habe, aber wir haben die letzten Jahre dann oft 80 Shows gespielt.
Boah.
Das war sehr, sehr viel, weil man konnte dem Ganzen nicht gerecht werden, weil du irgendwann halt müde bist oder halt einfach, ne, dein Adrenalin irgendwann irgendwo ist, außer in deinem Körper. Und dieses Jahr ist es so die perfekte Menge, dass ich jede einzelne Show mich darauf vorbereiten kann und halt happy hinfahren kann und mich richtig freuen kann und meine Leute treffe und dann eine geile Zeit habe. Deswegen freue ich mich dieses Jahr noch mehr auf alles, weil ich einfach weiß, dass ich dem Ganzen gerecht werden kann.
Du bist ja auch auf dem HiFi dieses Jahr. Das einzige Festival bei uns in Sachsen. Ja. Und ja, wir freuen uns auch schon sehr. Deswegen erzähl doch mal gerne, was erwartet uns bei einer Live-Show von dir? Worauf kann man sich freuen?
Also auf dem Highfield werde ich einfach alles geben, was ich übrig habe, weil ich finde das Highfield einfach genauso, ich habe es gerade nicht genannt, weil mein Kopf ist noch müde, aber auf dem Highfield, also das war echt ein Bucketlisting. Und als wir das reinbekommen haben, die sind ja auch super picky, welche Bands sie da hinstellen. Also da zu spielen ist sowieso eine Ehre und wir spielen auch noch zu einer guten Uhrzeit auf einer guten Bühne und ich glaube, das wird super geil, ehrlich gesagt. Also wir sind zu dem Zeitpunkt auch wirklich eingespielt, weil wir am Anfang, wir proben halt immer und dann geht man halt auf die Bühne und alles ist anders. Und jetzt langsam habe ich aber das Gefühl, und wir haben eine richtig geile Lichtshow und ich habe eine ganz tolle Lichtperson dabei. Und wir haben dieses Jahr auch endlich ein richtiges Lichtkonzept und wir haben so große Lampen auf der Bühne stehen, die in den richtigen Momenten Queen-esque Gänsehautmomente erzeugen. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, wir waren einfach noch nie so bereit wie dieses Jahr. Weil wir sind alle fit, körperlich, psychisch, haben endlich verstanden, was unser Leben geworden ist und finden es einfach nur mega geil und sind gerade sehr frei in unserem Kopf, vor allem, wenn wir auf die Bühne gehen. Und meine Jungs und ich, wir haben einfach immer den wildesten Spaß. Ich glaube, was man bei uns gut machen kann, ist entweder mitten im Moshpit stehen oder neben dem Moshpit stehen und springen oder neben dem springenden Menschen und dem Moshpit stehen und auf die Bühne gucken, weil auf der Bühne bei uns extrem viel passiert. Also Bassköpfe fliegen in alle Richtungen. Mein Keyboarder haut wie wild auf seiner Kuhglocke rum und wild gestikuliert jeden einzelnen Text, den ich singe, mit. Und eigentlich sollte er Keyboard spielen, was er da auch vergisst. Und eigentlich haben wir auch Backings, aber die Jungs sind immer überall und nicht am Mikrofon. Also es ist sehr wild. Es ist eine sehr wilde, sehr lustige Rutsche. Und die Jungs sind sehr komisch auf die beste Art und Weise. Und wir haben wirklich ernst gemeint einfach extrem viel Spaß auf der Bühne. Und ich glaube, das merkt das Publikum dann auch oft und denken sich, boah geil, wenn die Spaß haben, haben wir auch Spaß. Und dann ist es ein sehr eskalativer Moment.
Du machst auch gerade wirklich extrem Bock drauf. Ich freue mich auch schon sehr. Ich bin nämlich auch mit dabei. Da werde ich versuchen, ganz weit vorne zu stehen.
Ja, geil. Ich freue mich derweil.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du vielleicht schon verraten darfst? Was Thema vielleicht auch neue Musik oder so für dieses Jahr noch so ansteht?
Wir gehen auf Tour.
Wann?
Das darf ich noch nicht sagen.
Ach so.
Final. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, sehr, 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 sehr wahrscheinlich, ist unsere größte bis jetzt ever, und ich habe schon Schiss, es zu sagen, unsere größte Headline-Tour, auch unsere dritte, aber wir haben uns potenziert in jede Richtung, Tour online. Und ich glaube, das wird ohne Witz der geilste Zeitraum meines Lebens. Und es sind, glaube ich, 15 Shows. Und wir reisen durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Und so groß gab es uns noch nie. Und so motiviert und bockig gab es uns auch noch nie. Und ich freue mich extrem, wenn ihr vorbeikommt, weil das wird ein ganz, ganz besonderer Zeitraum nächstes Jahr. 2026 im Frühling.
Boah, wie geil ist das denn? Darfst du aber vielleicht schon sagen, ob ihr nach Sachsen kommt?
Wir kommen nach Dresden.
Ja?
Ja.
Ja, mega.
Halleluja. Und wir erwarten, dass ihr alle vorbeikommt, weil das, glaube ich, ehrlich gesagt, also letztes Jahr haben wir auf der Tour Sachsen gespielt. Das war damals Leipzig und es war wirklich auf der Tour die geilste Show, die wir gespielt haben, mit Abstand. Also Berlin war auch übel geil, deswegen, falls ihr aus Berlin seid, das habt ihr nicht gehört, aber Leipzig war wirklich extrem geil und wir haben so ein tolles Publikum in Leipzig und deswegen freue ich mich sehr, dass wir nochmal nach Sachsen kommen.
Paula Carolina, ich war hier Tour 2026. Am 18. April geht's los bis Anfang Mai und am 5. Mai in Dresden im Tante Ju. Tickets unter shop.paulacarolina.de. Sehr, sehr cool, freue ich mich mega drauf. Das wäre es auch schon gewesen. Ich hoffe, dass es für dich ganz schön war.
Es war toll. Es war richtig toll. Vielen Dank. Ich bin auch wirklich aus dem Bett hier reingesprungen und dafür war ich erstaunlich wach.
Ja, muss ich auch sagen.
Ich habe alles, wirklich alles gegeben, was in mir drin gesteckt hat.
Nein, du hast wirklich sehr schön erzählt. Auch immer cool mit Beispielen und so. Deswegen nochmal tausend Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dass du aufgestanden bist für mich.
Nichts lieber als das.
Dankeschön.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Super cool, so einen Einblick bekommen zu haben. Bald also auf Tour und noch auf einigen Festivals dieses Jahr. Wenn dir der Talk mit Paula Carolina gefallen hat, klick dich durch die anderen Folgen. Von Newcomer bis Grammy-Gewinner, alle schon da gewesen. Auf energy.de/Sachsen findest du sie und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.